Die Bundesmittel für das Digitalpaket Schule sind gesichert. Nach den Worten von Bildungsministerin Prien ist die Finanzierung des Digitalpakts 2.0 für die Schulen seitens des Bundes gesichert. Die CDU-Politikerin sagte bei der Bildungsministerkonferenz in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern, in der laufenden Legislaturperiode stünden 2,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur zur Verfügung. Hinzu kämen nach dem derzeitigen Stand weitere 4 Milliarden Euro für Bildungsaufgaben. Das Geld könne bereits 2026 fließen. Mit dem Digitalpaket soll die digitale Ausstattung der Schulen verbessert werden. Eine unbedingte Verbesserung. Das, was ich euch gerade nicht geben kann, ist den entsprechenden Kontext im Zusammenhang mit, ist das viel mehr? Ist das viel weniger, als es benötigt? Ich werde das vielleicht die nächsten Tage noch erfahren und dann komme ich darauf nochmal zurück. Ich finde das aber grundsätzlich erstmal gut, dass aus dem Sondervermögen Sachen in Bildung fließen. Und dass es hier nicht um Millionenbeiträge geht, sondern schon um Milliarden. Auch wenn ich denke, dass die Zahl locker doppelt so groß sein müsste, um zufriedenstellend Dinge durchzuziehen. Wie wir aber wissen, ist es so, dass auch das letzte, ich weiß nicht, ob es das Digitalisierungspaket war, aber das letzte Bildungsfinanzierungspaket nicht an dem Geld sich aufgehangen hat, sondern an der Tatsache, dass die Bürokratie für die Beantragung ein großer Cluster war. Wir haben dazu mehrere Dokumentationen gesehen, die alle mit dem gleichen Fazit beendet wurden. Cool, dass wir alle Geld haben, aber wenn das so verteilt wird, ist es eigentlich echt nicht so geil. Deswegen hoffe ich, dass dieser Verteilungsansatz im Zusammenhang mit dem Digitalisierungspaket 2.0 eine deutliche Verbesserung darstellt. No? Die Verlängerung der Mietpreisbremse ist beschlossen. Bruder, heute haben sie einen Run. Der Bundestag hat die Verlängerung der Mietpreisbremse gebilligt. Sie soll nun bis Ende 2029 gelten. Die Mietpreisbremse galt vor allem in Großstädten mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Zuvor hatte das Parlament die geplanten steuerlichen Entlastungen für Unternehmer beschlossen. Für den Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse votierten Union und SPD sowie die Grünen. Gegen die Verlängerung der Mietpreisbremse stimmten die Abgeordneten der AfD. Die Linke enthielt sich. In der Debatte betonte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eichwede, Wohnen sei ein Grundrecht und kein Luxusgut. Der CDU-Politiker Krings nannte das Gesetz einen fairen Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern. Der AfD-Abgeordnete ist scheißegal, was der sagt. Die linke Abgeordnete Ley sprach von Etikettenschwindel. Die Mietpreisbremse wurde 2015 eingeführt, um den Anstieg der Mieten in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt zu begrenzen. Vor allem in Großstädten darf die Miete bei Neuvermietung höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bundesjustizministerin Hubig warb vor der Abstimmung noch einmal für eine Verlängerung der Mietpreisbremse. Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, der Mechanismus begrenze moderat den Anstieg der Mieten. Die Regelung sei aber kein Allheilmittel, sondern eines der Elemente, um die Schwierigkeit auf dem Mietmarkt anzugehen. Unter anderem müsse der Wohnungsneubau schneller, günstiger und einfacher werden, damit sich der Markt reguliere. Um Mieter zu schützen, kündigte Hubing weitere Regelungen für Indexmieten und möblierten Wohnraum für das kommende Jahr an. Wichtig, weil möblierter Wohnraum nicht von der Mietpreisbremse betroffen ist, was vollkommen wahnsinnig ist. Was man übrigens diesbezüglich noch machen kann, ist Airbnb komplett hops nehmen. So, Airbnb darf das, es darf Airbnb im Zusammenhang der aktuellen Wohnentwicklung eigentlich nicht geben. So, Ferienwohnungvermietung mit einem angespannten Wohnungsmarkt, schlecht, sehr, sehr schlecht. Ich glaube, es gibt keine Nation mit keiner Stadt, wo das nicht ein Problem ist, weil dann gentrifizierungstechnisch die Leute nach außen gedrückt werden, weil sich keiner der vor Ort lebenden Leute mehr leisten kann, dass sie da irgendwie wohnen, weil überall irgendwelche Ferienwohnungen aufgemacht werden. Das ist also super bad. Airbnb, da muss man ran. Also vielleicht ist das hier der, Airbnb würde ja dafür fallen unter möblierter Wohnraum. Also neue Ferienwohnung, das wäre ja irgendwie sowas. Für den Gesetzentwurf zur steuerlichen Entlastung für Unternehmen stimmten die Regierungsfraktionen von Union und SPD. Die AfD enthielt sich, Grüne und Linke stimmten dagegen. Der Entwurf sieht vor allem Anreize für Investitionen vor, darunter erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten bei der Anschaffung von Maschinen und Elektrofahrzeugen. Die Abschreibungsmöglichkeiten sind 75% im ersten Jahr sogar schon. Also ist crazy, wirklich crazy. Um 5% gesenkt von 15% auf 10%. Ja. Für die erwarteten Steuerausfälle in Milliardenhöhe, also es geht hier um Steuerausfälle um 45 Milliarden Euro, hatte der Bund den Ländern und Kommunen bereits einen Ausgleich zugesagt. Am 11. Juli befasst sich der Bundesrat mit dem Gesetzentwurf. Die Länder haben bereits Zustimmung signalisiert. Also 45 Milliarden werden ungefähr fehlen. Und warum sind die Kommunen da jetzt so echauffiert? Weil sich logischerweise Steuereinnahmen aus allen möglichen Sachen zwischen Kommunen und dem Bund aufteilen. Wenn 45 Milliarden fehlen, fehlen den Kommunen ungefähr 15 Milliarden. So, weil sich das alles so ein bisschen zusammensetzt. Das wird ja nicht, es gibt Steuern, die sind auf die Kommune gemünzt. Ja, aber also wie beispielsweise die Gewerbesteuer, die vor Ort irgendwie festgelegt wird. Aber es gibt auch Teile, die man sich teilt. Und deswegen wird es relevant sein, dass die Anteile bei den Steuern, die aufgeteilt werden zwischen Kommune und Bund, dass diese Teile dann stärker auf die Kommune umgelegt werden. Denn wir haben logischerweise ein Problem in den Kommunen mit einer Belastung, die ja jetzt schon sehr, sehr groß ist. Das heißt, wenn die Kommune jetzt schon sehr hoch ausgelastet ist und das vor Ort kaum managen kann, abhängig davon, wie die Einnahmen vor Ort natürlich aussehen, ja, es gibt reichere und es gibt schwächere Kommunen, wird es wichtig sein, das auszugleichen. Ich weiß, es gibt nur Versprechungen, dass das gemacht wird. Es gibt keine konkreten Vorschläge. Es wird gesagt, ja, wir lassen mehr von der Mehrwertsteuer da, wir lassen mehr davon da, aber das ist nichts Konkretes da. Nichts, von dem ich weiß, dass ich euch kommunizieren kann. Ich kann euch nur sagen, dass da was gemacht werden soll. Weiter heißt es im Artikel, Bundesfinanzminister Klingbeil hatte zuvor im Parlament um Zustimmung zu dem Vorhaben geworben, das von der Regierung als sogenannter Investitionsbooster bezeichnet wird. Der SPD-Vorsitzende sprach von einem klaren Signal zur Stärkung der Wirtschaft. Unionsfraktionsvize Mittelberg lobte das Tempo der neuen Regierung bei dem Vorhaben. Grünchefin Brandner hielt dagegen, dass die Union die Entlastung bereits vor einem halben Jahr hätte beschließen können. Korrekt? Die Union hätte das bereits machen können. Sie hätten das damals mit der alten Regierung machen können. Die Union hat sich dagegen entschieden, weil sie nicht wollten, dass die Regierung etwas Positives macht. Sie machen, also der Investitionsbooster, den wir hier sehen, ist grüne Politik. Das ist per se grüne Politik. Die CDU hat damals gesagt, nein, wir machen das nicht mit der alten Regierung, weil sie wollen nicht die alte Regierung durch was Positives glänzen lassen oder der Ersatzspieler sein oder was auch immer. Das ist grüne Politik. Lasst euch davon nicht blenden. Die Förderung von sowas ist per se grüne Politik. Das wurde schon vorgeschlagen, als die Regierung noch gar nicht existiert hat, die jetzige, sondern noch mit der Ampel. Da hat man sich aber gegen geweigert. Das ist 1:1 mehr oder weniger dasselbe. Und jetzt haben Union und SPD zusammen grüne Politik gemacht. Cheers. Die Ökonomin Grimm zeigt sich skeptisch, ob das Entlastungspaket auch langfristig wirkt. Sie sagte im Deutschlandfunk, kurzfristig werde es ein Wachstum geben, weil der Staat mehr Ausgaben ausgeben könne. Damit das kein Strohfeuer bleibe, brauche es Strukturreformen, etwa bei den sozialen Sicherungssystemen. Außerdem müsse die Lohnnebenkosten sinken, damit Deutschland für Investitionen attraktiver wäre, betonte Grimm, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist. Ja, meh. Ein Wirtschaftsboost jetzt mal dahingestellt. Ihr kennt ja meine Position dazu. Wenn ihr sie nicht kennt, werde ich sie ganz kurz nochmal präsentieren. Es ist absolut unnötig, die Körperschaftssteuer zu senken von 15 auf 10%. Die Körperschaftssteuer ist insane niedrig. Die Körperschaftssteuer wurde in den letzten Jahren, ich glaube, von insgesamt 25% auf jetzt die 15% schon gesenkt. Dass sie so, also das ist vollkommen Wahnsinn, die Körperschaftssteuer weiter zu senken. Das hätte man nicht machen müssen, das hätte man nicht machen sollen. Man kann gerne die Abschreibungen bezüglich der Investitionen in E-Mobilität weiterführen. Dass E-Mobilität gefördert wird, ist wichtig und richtig. Da gibt es eigentlich nichts gegen zu sagen. Es ist ein bisschen doof, dass das halt wieder nur für Unternehmer ist. Es sollte eine grundsätzliche Förderung von E-Mobilität geben. Grundsätzlich, auch wenn sich Privatmenschen dazu entscheiden, was mit E-Mobilität zu machen, das könnte man grundsätzlich fördern. Das hat schon China gezeigt. Aber scheiß doch auf die Zukunft, ne? Guckt doch einfach ein paar Steuergeschenke rein. Es macht also wenigstens, es macht nur ein Viertel von dem, was sie da beschlossen haben, wirklich Sinn. Was viel mehr Sinn machen würde, besonders um so ein bisschen den Konsum anzuheizen, und das ist ja die Gesellschaft, in der wir leben, ist, den Arbeitnehmer zu fördern, mehr Netto vom Brutto in die Portemonnaies fließen zu lassen, die sozialversicherungspflichtigen Abgaben zu reduzieren, die Steuerabgaben im Zusammenhang mit Einkommen zu reduzieren und die Kompensation anzuschärfen durch die Tatsache, dass man eine Vermögensteuer integriert und die Erbschaftssteuer reformiert. Das sind die Ansätze, die man verfolgen muss, um das System so ein bisschen fairer zu gestalten. Aber irgendwie macht das keiner. Irgendwie redet davon keiner, außer die Linke. Und das kann man immer mal wieder in den Fokuspunkt setzen. Es gibt auch Teile der Grünen, die sowas formulieren. Aber per se ist es die Linke. Und das ist der richtige Schritt. Also wir brauchen auf jeden Fall schon mal eine Vermögenssteuer. Und da geht es gar nicht darum, dass damit der Schlüssel der Lösung abgebildet wird. Da geht es einfach darum, dass damit ein Fairness-Faktor integriert wird, der eine logische Schlussfolgerung ist auf Basis der Entwicklung und der Diskrepanz zwischen Arm und Reich und des Wachsens der Superreichen. Also wir brauchen eine Vermögenssteuer. Safe. Ne? Selbst wenn die erstmal nur so aussieht wie in der Schweiz, Hopschwitz an der Stelle, und die sich im Promillebereich bewegt, werden da schon Milliarden eingenommen. Und das ist auch schon der richtige Weg, um gewisse Investitionsanreize zu setzen, weil Geld, das man ausgibt, eben das Geld ist, was dann nicht durch die Vermögenssteuer gemacht wird. Und dann, also da gibt es sehr viele Zusammenhänge, die ich jetzt mal nicht weiter ausführen will. Es ist nicht die alleinige Lösung für irgendwas. Die Vermögenssteuer ist definitiv nicht die alleinige Lösung, aber es ist ein Teil der Lösung und die muss man unbedingt, unbedingt umsetzen. Apropos gute Nachrichten. Die US-Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet. Es hört nicht auf. Gute Nachrichten rechts und links. Mein Gott. Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist im ersten Quartal 2025 stärker geschrumpft als angenommen. Hier, die US-Wirtschaft ist in den ersten 3 Monaten dieses Jahres stärker geschrumpft als bisher angenommen. Im ersten Quartal 2025 sank das Bruttoinlandsprodukt um 0,5%, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Noch Ende Mai war die Regierung von einem Rückgang um lediglich 0,2% im Jahresvergleich ausgegangen. Im Schlussquartal 2024 hat es noch ein Plus von 2,4% gegeben. Hä, woran liegt denn das? Laut Handelsministerium sind schwächere Verbraucherausgaben und geringe Exporte zwischen Januar und März die Gründe für die Korrektur. Ha. US-Präsident Donald Trump hatte seinen Vorgänger Joe Biden für den Abschwung verantwortlich gemacht. Experten sehen dagegen erste Bremsspuren der aggressiven Zollpolitik des Präsidenten. In rund 2 Wochen läuft die von Trump gesetzte Frist für eine Einigung mit der EU und zahlreichen Ländern im Zollstreit aus. Notenbankchef Jerome Powell sprach von einer Kongressanhörung zwar vor einer grundsätzlichen soliden Wirtschaftslage, warnte aber zugleich, dass das Verbrauchervertrauen spürbar sinke und Unsicherheiten wachse. Als Gründe nannte Powell vor allem Bedenken zur zukünftigen Handelspolitik. Ah, toll. Die US-Zentralbank will die weitere Entwicklung beobachten. Der nächste Zinsentscheid der Federal Reserve ist für den 30. Juli geplant. Aktuell liegt der Leitzins weiterhin bei 4,25 und 4,50%. Too much winning. Ich finde, das sind doch gute Voraussetzungen, um in eine Verhandlung mit der Europäischen Union zu gehen, um Donald Trump zu sagen, Donaldo, dein Wirtschaftswachstum sieht nicht so gut aus. Wenn du jetzt anfängst, mit der Europäischen Union einen neuen Handelsstreit vom Zaun zu brechen, dann wird man sich das nächste Mal vielleicht nochmal fragen, ob in einem halben Jahr Joe Biden immer noch daran schuld ist, dass die Wirtschaft schrumpft. Ich glaube, dass deine Mega-Anhänger sich das auf jeden Fall vorstellen können, weil die vollkommen dämlich sind. Aber tief in den drinnen vielleicht auch nicht, Donaldinho. Wie sieht's aus, Daddy Donald? Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, ne? Wenn die amerikanische Wirtschaft schrumpft aufgrund der Entwicklung durch die Handelspolitik, also die Zollpolitik von Donald Trump ist ja obviously der Grund dafür, ist das im Zusammenhang einer internationalen Perspektive ausgezeichnet, ne? Wenn es Amerika schlecht geht, geht's mir gut. das ist so ein bisschen der Vibe, den ich habe. Deswegen verbuche ich das jetzt ganz ehrlich als gute Nachricht. Das verbuche ich jetzt für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das verbucht, aber ich für mich verbuche das als gute Nachricht. Ne? Sozialpolitik. Was die neuen Rentenpläne von Bärbel Bass bedeuten. Die Sozialministerin plant höhere Rentensteigerungen, mehr Geld für Millionen Mütter und Lockerungen im Arbeitsrecht für Ältere. Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wie will die Arbeitsministerin denn die Rente stabilisieren? Bisher steigen die Renten grundsätzlich parallel zu den Löhnen. Wenn die Politik nichts unternehmen würde, so wäre dies vom kommenden Jahr an anders. Die Renten würden langsamer steigen als die Löhne, weil die bisherige Regelung zur Erhaltung des Rentenniveaus ausläuft. Der Gesetzesentwurf von Sozialministerin Baas will diese Kopplung von Renten und Löhnen nun bis 2031 festschreiben auf das aktuelle Rentenniveau von 48%. Das Rentenniveau ist ein Rechenwert, um die Höhe der Rente wiederzuspiegeln. Grundlage ist ein modellhafter Eckrentner, der 45 Jahre jeweils für den Durchschnittslohn gearbeitet hat. Dessen Rente wird ins Verhältnis gesetzt, um heutige Durchschnittslöhne jeweils netto vor Steuern. Das heißt, der Eckrentner erhält eine Rente in Höhe von 48% des dann aktuellen Durchschnittsverdienstes. Ist das generationsgerecht? Kurzer Spoiler? Nein. Aber der Artikel sagt, das ist umstritten. SPD, DGB und gewerkschaftsnahe Forscher argumentieren, ein stabiles Rentenniveau nutzt auch den Jüngeren. Also ein stabiles Rentenniveau nützt auch den Jüngeren, weil auch sie später eine höhere gesetzliche Rente erwarten können.
Lüge. Lüge. Lüge.
Hold the fuck up. Das ist obviously in keiner Art und Weise in Relation zu setzen. Wenn junge Leute heute sagen sollen, ja, aber das nützt auch dir, weil du hast später auch eine... Was? Das Rentenniveau sinkt seit Jahren. Die 48% sind kein Indikator dafür, dass das in der Zeit, in der es bei dir darauf ankommt, noch darauf... What? Nee, nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Diese Zusammenhänge sind ein bisschen komisch. Alle heutigen Erwerbstätigen und junge Menschen, die kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben stünden, erhielten im Verhältnis zu ihren Beiträgen überproportional mehr Rente, so das Ergebnis einer Berechnung des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Kritiker dagegen betonen, dass Erwerbstätige über ihre Sozialbeiträge oder Steuern die höheren Renten eben finanzieren müssen. Die Jüngeren müssten fortan die Lasten für die Alterung des Landes weitestgehend alleine schultern. Und das auf vielfacher Ebene. Nicht nur durch die sozialversicherungspflichtigen Abgaben, sondern auch durch die Subventionierung durch Steuern. Also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, dann sozialversicherungspflichtige Abgaben, da wird ja doppelt abgecashed. Leider. Weil die sozialversicherungspflichtigen Abgaben in keiner Form mehr ausreichen, um den hohen Rentenstand irgendwie zu kompensieren. Es handelt sich hier um eine Umlagepauschale, da wird nichts angespart. Das, was du bezahlst, geht sofort in den Hände von Rentnerinnen und Rentner, die dann ihre Rente ausbezahlt bekommen. Und da das eine Umlagepauschale ist und nichts, das sich angespart wird, da gibt es immer Missinformationen in diesem Zusammenhang, darum sage ich es nochmal, wird extrem viel subventioniert durch den Staat. Der Staat muss einen großen Teil, ich glaube, es sind mittlerweile über, fuck, was war denn der letzte Wert der Subventionierung der Rente? Über 100 Milliarden? Also es ist auf jeden Fall ein riesiger Batzen Geld, der da subventioniert werden muss. Ein Drittel mehr oder weniger ein Drittel dieses Gesamtvolumens. Und auf die jungen Leute kommt jetzt Folgendes zu, das ist wichtig zu verstehen. Nicht nur die sozialversicherungspflichtigen Abgaben, die im Zusammenhang mit der Rente abgezogen werden, sind dann weg, sondern eben auch die Steuern, die von dem kollektiven also das kann man ja nicht münzen, aber es wird ja zum Teil davon herkommen, sondern die kollektiven Steuern eben auch, die das dann eben zu einem Drittel beziehungsweise dann irgendwann zu einer Hälfte finanzieren müssen. Wir reden also davon, dass wir von den aktuell knapp 100 Milliarden plus minus, die durch den Staat aufgebracht werden, um 2035 vielleicht so bei 160, 180 Milliarden sind, einfach weil die Boomer-Generation dann in Rente geht und es nicht genug Leute gibt, weil die Leute gesagt haben, Ausländer raus, die das querfinanzieren können. Tatsächlich ist es ein absehbares Fass ohne Boden. Also es ist ein Zug, auf dem man, der in ein Haus fährt oder in eine Barrikade fährt, die man sieht. Das sieht man. 2035 ist diese Barrikade erreicht und dann könnt ihr mal zusehen, Alter. Dann ist schlecht. Dann ist sehr, sehr schlecht. Also davon auszugehen, dass von dem jetzigen Rentenniveau irgendwie junge Leute profitieren würden, ist vollkommen wahnsinnig, weil das wie? Was? Hä? Nee. Also 2035, macht euch mal frisch, Alter. Das ist eine unaufhaltbare Situation. Eine Entwicklung, die tatsächlich in keiner Form gestoppt werden kann, solange wir nicht massiv in Integration und Migration investieren, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall ist, weil man eher gesellschaftlich eher Ausländer rausschreit. Würden die Jüngeren das Geld in eine gut gemachte, kapitalgedeckte Vorsorge stecken, so hätten sie viel mehr davon, sagt etwa der Wirtschaftsweise Martin Werding. Alternativ müsste der Staatshaushalt für die Stabilisierung des Rentenniveaus aufkommen mit Milliardensummen, die somit nicht für andere Aufgaben wie dringend notwendige Investitionen zur Verfügung ständen, etwa im Klimaschutz, Bildung oder Forschung. Also ich möchte unmissverständlich klar machen, die Tatsache, dass es hier in irgendeiner Form umstritten ist, dass das generationsgerecht ist, ist nicht wahr. Das ist nicht umstritten. Das ist nicht generationsgerecht. Es wird hier langfristig keine Strukturreform angewendet. Und solange keine Strukturreform stattfindet im Zusammenhang mit dem absehbaren Ende der Arbeitszeit der Boomer-Generation, ist das ein ist das ein Schnee, also es ist ein Schneeballsystem. Es ist einfach, das ist ein Scam, das ist ein staatlicher Scam. Das kann nicht gut gehen. Das geht nicht. Es kann nicht gut gehen. Es ist einfach vollkommen wahnsinnig, das umstritten zu nennen. Das ist schade. Was kostet die Untergrenze für die Renten? Die Ampelregierung wollte ein stabiles Rentenniveau hauptsächlich durch höhere Beitragssätze zur Rentenkasse finanzieren. Schwarz-Rot will die Rentenbeiträge dagegen stabil halten und die Mehrkosten vollständig aus dem Bundeshaushalt leisten. Laut dem Gesetzentwurf schießt der Bund der Rentenkasse für die Stabilisierung des Rentenniveaus 2028 etwa 5,4 Milliarden Euro zu. 2029 sind es dann 9,6 Milliarden. Bis 2031 wächst die Summe auf 16,5 Milliarden. Das Geld fließt zusätzlich zu den fast 120 Milliarden Euro, die der Bund ohnehin in die Rentenkasse überweist. Also, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das ist meine Prognose. Das habe ich auch schon gesagt. Das ist absehbar. Da musst du kein großes Mathe-Genie sein. Zu den bestehenden fast 120 Milliarden fließen dann 16 Milliarden on top. Also 136 Milliarden 2031. Und dann bist du 2035 bei der Prognose, wie das wächst, bei 150 Milliarden. Wahrscheinlich eher mehr, weil das Renten, also weil die Menge an alten Leuten jetzt noch, also das ist der Grund, warum Union und warum Friedrich Merz mitunter davon redet, dass wir mit mehr arbeiten müssen und warum die Union eine Kampagne zur Arbeitsweiterführung von alten Leuten reintritt, weil die das sehen. Auch die sehen das. Und die sagen dann Dinge, okay, wenn Rentner weiterarbeiten und nicht in Rente gehen, dann können die 2000 Euro steuerfrei bekommen. Ja, das ist keine Lösung. Das ist ein Scam. Das ist einfach ein Scam. Das ist ein Scam. Das ist ein Schneeballsystem, Pyramidensystem. Was soll das? Was soll das? Okay, gucken wir mal weiter. Wie soll die Mütterrente ausgebaut werden? Bisher erhalten Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, einen niedrigen Aufschlag als Mütter, deren Kinder von 1992 an auf die Welt kamen. Dies will die Koalition vereinheitlichen. Die Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Rentenversicherung wird künftig für vor 1992 geborene Kinder um weitere 6 Monate auf 3 Jahre verlängert. Konkret sind das 20 Euro mehr im Monat pro Kind. Das klingt wenig, summiert sich aber wegen der vielen Mütter, die profitieren. Es sind auch Väter darunter übrigens, auf einen stattlichen Milliardenbetrag. Laut Gesetzesentwurf rechnet der Bund von 2028 mit Mehrausgaben von 5 Milliarden Euro im Jahr. Bis 2040 sollen die Ausgaben auf 4 Milliarden jährlich zurückgehen. Auch diese Milliarden sollen aus dem Bundeshaushalt fließen. Die höhere Mütterrente soll erst von Januar 2028 an gelten. Die Deutsche Rentenversicherung hatte vor kurzem erklärt, sie benötige für die technische Umsetzung der Pläne 2 Jahre nach Verkündung des Gesetzes. Fast 10 Millionen Rentner müssten neu bewertet werden. Was plant die Arbeitsministerin, um Menschen länger an Arbeit zu halten? Warum? Wieso? Menschen, die nach Erreichen des Rentenalters weiter bei ihrem alten Arbeitgeber halten wollen, soll das rechtlich erleichtert werden. Bisher ist es grundsätzlich nicht erlaubt, ein reguläres Arbeitsverhältnis in ein befristetes umzuwandeln. Dies stehe einer Weiterbeschäftigung im Alter und mitunter im Wege. BAS will künftig in diesen Fällen auch solche sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnisse ermöglichen. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag zudem vereinbart, dass Menschen, die im Rentenalter freiwillig weiterarbeiten, ihr Gehalt im Rahmen einer Aktivrente bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei bekommen. Dieser Plan findet sich in Baas Gesetzesentwurf allerdings nicht. Was sagt der Koalitionspartner Union zu den Vorschlägen? Aus der Union kommt grundsätzlich Zustimmung, allerdings drängt sie darauf, die weiteren Rentenpläne nun ebenfalls rasch umzusetzen. Baas Entwurf sei ein erster wichtiger Schritt, aber eben nur der Auftakt eines umfassenden Rentenpakets, sagt Marc Biadax, der Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Weitere Schritte wie die Einführung der Aktivrente, die Frühstartrente, bei der Kinder und Jugendliche Geld fürs Alter bekommen sollen, sowie die Stärkung kapitalgedeckter Vorsorge müsse zügig erfolgen. Das Kabinett soll das Rentenpaket diesen Sommer beschließen, der Bundestag es laut Regierungskreisen noch in diesem Jahr verabschieden. Also, ich habe so viele Sachen zu diesem Thema. Erstens, ich habe gerade schon eine Menge gesagt, ich möchte aber ganz kurz nochmal sensibilisieren. 2035 ist so der Zeitpunkt plus minus ein Jahr, bei denen es dann um die Wurst geht, buchstäblich. Alles, was jetzt noch gemacht werden kann, ist zu versuchen, die Gigabelastung, die dann stattfindet, so gut es geht, abzufangen. Es gibt keine Geburten, die man fördern kann, die schnell genug kommen. Also die von wegen die Geburtenrate erhöhen, nein, funktioniert nicht. Du hast nicht mal genug Kinderbetreuung, um das zu machen. Die Aktivrente verzögert das Ganze nur. Es wird Rentnerinnen und Rentner geben, die sagen können, okay, ich kann noch ein bisschen arbeiten. Und die werden das sicherlich tun, weil sie einfach, ich weiß nicht, ob ihr mal mit einem alten Arbeitnehmer gesprochen habt, der so lange arbeiten war, dass der trotzdem jeden Tag um die Zeit aufsteht und einfach aus Gewohnheit arbeiten geht. Manche Leute wissen ja dann auch nichts mit sich anzufangen, auch wenn sie weitermachen wollen würden. Es ist alles ein bisschen, das ist nicht bei jedem so, aber es gibt Leute, die das betrifft. Und deswegen von mir aus, Aktivrente kann funktionieren. Aber es ist eben nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und vor allen Dingen nicht für alle Leute relevant, die das machen. Ne? Langfristig ist es so, der einzige Schritt, um das sozialversicherungspflichtige Loch abzufangen im Zusammenhang mit Rentenzahlungen, oder mehrere Schritte. Erstens, alle müssen die gesetzliche Rente einzahlen. Come on, was soll das? Was wie Extrakuchen da, dies, das? Alle müssen einfach erstmal per se in die gesetzliche Rente einzahlen. Das ist doch ein Schritt, das ist doch machbar. Es geht keiner diesen Schritt. Es ist absurd, dass es nicht alle machen müssen. Und solange das nicht so ist, wird es immer klare Gewinner und Verlierer im Zusammenhang damit geben, weil wenn du einfach sagst, du bist selbstständig und du zahlst nicht in deine gesetzliche Rente ein und dann sorgst du dafür, dass du halt einfach irgendwie eine kapitalgedeckte, weiß was hast, das ist doch scheiße. Das ist doch alles scheiße. Es mag positive Effekte geben von Leuten, die da nicht einzahlen müssen, weil sie eine entsprechende Belastung nicht haben, aber es ist doch scheiße. Das ist einfach scheiße. Das System so ist scheiße. Auch für Verbeamte gilt, grundsätzlich würde helfen, alles, was an irgendeiner Form in Lohn und Brot steht, was Einkommen verdient, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen. Easy, easy. Das ist ein Punkt, den kann man auch entspannt verargumentieren. Ne? Auch Bundestagsabgeordnete. So, das ist, wenn du das nicht machst, dann kannst du das System eh vergessen. Diese Extrawürstchen, so dieses Extrawürstchen-Ding, so, das macht keinen Sinn. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du musst einen gigantischen Fokus auf Migration legen. Holy fucking shit. Du kannst nicht genug Kinder zeugen, um das zu kompensieren. Das würde nicht funktionieren. Also ist die einzige Chance Migration, 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 Migration. Menschen müssen in Deutschland in Lohn und Brot arbeiten. Die müssen überall herkommen. Sie müssen einen Job in die Hand nehmen. Ist scheißegal, was für ein Job. Die müssen arbeiten. Arbeiten, 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 arbeiten. Und du musst alles dafür tun, dass es denen so gut wie möglich geht. Das ist alles, was du... Das ist der zweite Schritt. Und da muss ich euch schon sagen, leider ist das nicht so. Leider wird das nicht passieren, weil die Tendenz eher Ausländer raus ist. Das ist vollkommen absurd, in so einer rassistischen Gesellschaft diesen Punkt anzubringen. Ich muss ihn aber anbringen, weil das ein Lösungsansatz ist, der halt tatsächlich funktionieren könnte. Ne? Tatsächlich. Aber jetzt stehen wir bei Punkt 3 und der Punkt 3 ist ein bisschen hart, aber da muss man halt einfach auch hart sein. Wenn ihr Punkt 1 nicht macht und wenn ihr Punkt 2 nicht macht, dann kannst du die Rente auch lassen. Also dann kannst du es einfach auch lassen. So, dann mach so ein Grundeinkommen, mach so ein niedriges Grundeinkommen einfach, damit die Leute sich mit Pfandpiraten auf der Straße noch was dazu verdienen können. Aber dann kannst du die Scheiße auch lassen. Weil die Belastung ist insane. Die Belastung, die sozialversicherungspflichtige Belastung im Einkommen ist insane, damit man dann am Ende aus Mülltonnen Pfandflaschen rausholen kann, um irgendwie gerade so ein Brot belegen zu können. Also das macht keinen Sinn. Dann seid so ehrlich und gebt den Leuten die Scheiße einfach in die Hand und sagt, kümmere dich selber. Ey, dann sei so ehrlich. Dann, also wenn ihr diese Scheiße von verfaultem System nicht anständig in den Griff kriegen könnt und euch vor den entsprechenden Maßnahmen, die man bereitstellen muss, weigert, das umzusetzen, ey, dann hör auf. Dann lass dich Scheiße doch. Du machst den Leuten hier was vor. Allein die Tatsache, dass hier in dem Artikel drin steht, es ist umstritten, ob das generationsgerecht ist, diese Belastung auf junge Leute abzusetzen, ist doch absurd. Das ist doch vollkommen absurd. Nein, es ist nicht gerecht. Nein, ist es nicht. Natürlich nicht. Also sag doch einfach, ja, it's over. Ne? Du machst einen Schnitt und sagst dann, okay, für die Leute, die jetzt hier einzahlen, für die gibt's nichts mehr. Und für die Leute, die eingezahlt haben, die kriegen noch was. ne? Damit dann nicht dieser Vibe entsteht, oh, ich will meine Kohle zurückhaben. Ja, doch, kriegst du, ne? Kriegst du natürlich. Aber dann ist doch, dann lass es doch einfach, Alter. Was ist das? Worüber reden wir hier? Worüber reden wir hier? Das ist doch, das, hä? Wenn es um die Umsetzung von so einer Sache geht, dann muss man das halt auch umsetzen wollen. Wenn ihr das nicht umsetzen wollt, dann lasst die Scheiße doch. Worüber, was soll denn das? Hm? Was soll denn das? Worüber reden wir hier? Und wisst ihr, lassen wir uns doch weitermachen. Lass uns doch mal ein bisschen radikaler denken. Lass uns doch die sozialversicherungspflichtigen Abgaben an einem Punkt beibehalten, die Rente, das Arbeitslosengeld und alles ein bisschen abschaffen und ein bedingungslosen Grundeinkommen einführen und einfach die ganze Sache nochmal neu denken. Ja? Wenn man all diese Sachen aber nicht neu denken will und einfach sagt, man lässt das verfaulte bestehende System so weiter bestehen, nochmal, wir reden hier von einer Periode, die in den nächsten 10 Jahren passiert. Also das ist wirklich kurz. Äußerst kurz. Und wenn man wir verschwenden jetzt 4 Jahre, ne? Also diese jetzige Regierung wird es nicht raffen. Unter Union und SPD, und SPD spielt eigentlich keine Rolle, also unter Union gibt es keine Veränderung. Und ich weiß nicht, ob die nächste Regierung überhaupt noch genug Zeit hat, alles so umzumodeln, um das überhaupt zu machen. Das letzte Mal, als eine Regierung etwas ummodeln wollte, war leider die FDP beteiligt und die hat Ummodeln halt mehr oder weniger unmöglich gemacht. Das Problem ist, Legislaturperioden sind auf der einen Seite zu lang, wenn irgendwelche konservativen Vollidioten am Steuer sitzen, und auf der anderen Seite zu kurz, wenn progressive Ideen etwas umsetzen, also ummodeln wollen, das konservative Politik längst kaputt gemacht hat. Ah, es ist frustrierend. Es ist sehr frustrierend. Aber das ist auf jeden Fall erstmal ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Der nächste New Yorker Bürgermeister wird wohl ein Muslim mit ugandischen, indischen Wurzeln, so links, dass er als Sozialist gilt. Über eine Begegnung mit dem charismatischen Zohran Mamdani und eine neue, anscheinend unaufhaltsame Welle in der US-Politik. Oh yes. Da habe ich mir aber gedacht, oh mein Gott, shit is about to go down. Also es ist natürlich in New York, es geht hier um New York. New York allgemein sehr liberal und progressiv. Nichtsdestotrotz, das ist ein ziemlich crazy Dude. Die Welle, die den Sozialisten Zohran Mamdani am Dienstag gegen den etablierten Demokraten Andrew Cuomo in New York in den Startpositionen für das mächtigste Bürgermeisteramt Amerikas trug, nahm im März ihren Anfang. Nach dem Schock von Donald Trumps zweiter Amtsübernahme sammelt die amerikanische Linke ihre Kräfte und trat in Aktion. Gemeint ist hier nicht jener Teil der Demokraten, die sich in Angst und Verwirrung ins Aus katapultierten. Es geht um eine Linke, die weitestgehend abseits der politischen Institutionen agiert. Schon lange, wenn man es historisch betrachten will, formiert sich in den Arbeitskämpfen des früheren 20. Jahrhunderts und wuchs in allen folgenden Bürgerrechts- und Emanzipationsbewegungen. Es ist Ende April, also eine Schar solcher Linker in einem dieser hübschen Brownstones im Fort Greene Viertel von Brooklyn auf Zohran Mamdani wartet, ihren neuen Hoffnungsträger. Das Haus gehört einem Comedy-Schreiber der Jimmy Kimmel Show. Geladen hatte die Umweltbewegung Climate Defiance. Geld soll gesammelt werden und Kampfgeist für einen damals noch scheinbar aussichtslosen Kampf um die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters. Aber der Star mit dem exotisch-muslimischen Namen lässt auf sich warten. Seit 2021 ist Mamdani Abgeordneter des New York State Assemblies. Damit begann seine politische Karriere. Und eine Abstimmung dort in Albany, gut 3 Stunden Autofahrt weiter im Norden, hat sich verzögert, was die Aufbruchstimmung der hier Versammelten aber nicht weiter dämpfen kann. Das Bild der Schar wirkt auf einen Gast aus Europa vertraut. Pop- und Subkulturgestalten, nicht alle so jung wie die Bewegung an sich, mit all den bekannten Insignien, den Stiefeln und Slogan-T-Shirts, dem Folklore-Schmuck, den Punk, Paraphernalia. Die Gäste sammeln sich zunächst um das Buffet in der Küche, vegan, frei von Zucker, dann im Garten, die meisten kennen sich. Von der amerikanischen Medienöffentlichkeit weitestgehend unbeachtet, betreiben diese Aktivisten genau jene politische Arbeit, die den gesellschaftlichen Wandel sehr viel schneller vorantreibt als der demokratische Prozess der Parteien. Protest, Aktion, Kampagne. 3 Mittel, die sie als soziale Bewegung seit den Zeiten ihrer politischen Ahnen verfeinert und perfektioniert haben. Hier ist versammelt, was man in Europa als die Basis bezeichnen würde. Aktivistinnen, Gründerinnen von Bürgerinitiativen und Interessengruppen, denen es nicht um ökonomische Pfründe geht, sondern um das Gemeinwohl und vor allem um das Klima. Nur 2 Gäste sind halbwegs bekannt aus dem politischen Betrieb. Da ist Summer Lee, Abgeordneter aus den wiederauferstandenen Stahlarbeiterstadt Pittsburgh. Und da ist Jamal Bowman, ein bulliger Afroamerikaner, der den Politjargon Washingtons so gut beherrscht wie die Street Dick Beamten seines Wahlbezirks Bronx, Schützling von Barack Obama und einst Mitglied der Squad, der Schwadron der Ultralinken im Repräsentantenhaus um Alexandria Ocasio-Cortez und Ilhan Omar. Bis konservative Lobbygruppen 2024 mit viel Geld einen demokratischen Gegenkandidaten pushten und für Bowmans Abwahl sorgten. Eine große Schwäche dieser Graswurzellinken war bisher die Zersplitterung der Proteste in vielen zu vielen Themen. Zwischen Black Lives Matter und Einwandererrechten, dem Protest gegen den Krieg in Gaza und den Kampf um die Gleichberechtigung, noch der kleinsten Nischenidentität, hatte es bisher nur ein einziges Thema gegeben, auf das sich alle einigen konnten. Das Klima. Die zweite Schwäche war Gesichtslosigkeit. Wer kannte schon Alice Hu, die Anführerin der Proteste gegen die Tesla-Niederlassung in New York City? Oder Ken Schless, den einstigen Starfotografen und seit Jahren schon Chronisten der Bewegung? Oder Michael Greenberg, den Gründer der Climate Defiance? Zohran Mamdani ist nun die erste Figur, die selbst die etablierten Medien nicht mehr ignorieren können. Als Sozialist wäre er eigentlich ein Außenseiter in einem Land, in dem selbst ein vermeintlicher Linksaußen wie Barack Obama nach europäischen Kriterien allerhöchsten im konservativen Flügel der SPD, wenn nicht im gemäßigten Kader der FDP zu verordnen wäre. Die nennen Obama links. Es sprach eigentlich alles gegen ihn. Muslim, Kämpfer für Mieterrechte und Reichenbesteuerung. Und auch noch Sohn einer Familie, die so ziemlich alles verkörpert, dass die Konservativen als woke verteufeln. Seine Mutter ist Meera Nair, indischstämmige Hollywood-Regisseurin, die mit Filmen wie Mississippi Masala, Salam Bombay und Monsoon Wedding beim Weltkinopublikum nicht nur das Verständnis für die indische Gesellschaft, sondern auch für die Diaspora in den USA schaffte, mit den indischen Figuren als Stellvertreter für so viele mehr. Seine Vater Mohammed Mamdani ist als ugandischer indischer Professor für postkoloniale Studien, Alter, am Institut für Anthropologie, Alter, der Columbia University, Inbegriff jenes Feindbilds, das Trump und seine Horden von den Bildungseliten geschaffen haben. Vermeintlich viel zu jung ist Mamdani dazu. Man merkt es ihm nicht an, als er dann endlich ankommt. 2 Stunden nach Beginn der Party weiß er, dass er sein Lächeln nur strahlen lassen muss, um den Raum für sich zu gewinnen. Einnehmend, aber nicht aufdringlich. Auch diese Differenzierung beherrscht er in der politischen Welt, in der Gleichheit immer noch ein Ideal ist, kein Schimpfwort der Rechten. Mamdani begrüßt, umarmt, praliert. Ein kurzer Smalltalk mit dem deutschen Reporter. Man kannte seine Mutter, hing mal in seine Zeit lang in einem New Yorker Büro herum. Zitat, was hat sie denn damals gedreht? Mississippi Masala. Er lacht. Wegen dieses Films bin ich auf der Welt. Der Film kam vor 33 Jahren ins Kino. Seine Mutter und sein Vater liebten sich zu jener Zeit. Wie gesagt, er ist sehr jung für das politische Leben. Smalltalk ist für Mamdani nur ein Köder. Egal wie kurz die Begegnung ist, er kommt zur Sache. Was interessiert einen Gast aus Europa? Die Bewegung, ihre Stärke? Er bestätigt, was schon in der Luft liegt. Wir erleben gerade einen Aufschwung, der erst am Anfang steht. Wenige Tage zuvor wurde diese neue Geschlossenheit zum ersten Mal sichtbar. Da fand zum Earth Day ein Klimamarsch statt. Zehntausende wurden erwartet. Start waren die Prachttreppen der New York Library mit ihren steinernen Löwen. Über die Trottoirs der Avenue sollte es zum Central Park gehen. 80.000 kamen dann. Die Trottoirs waren viel zu schmal. Trump und Musk hatten die Menschen auf die Straße getrieben und der südafrikanische Unternehmer als Abrissbirne des Präsidenten. Man konnte den wachsenden Kampfgeist buchstäblich spüren. Wie Schauer lief seine Energie über den Rücken an diesem Vormittag unter den strahlenden Atlantikhimmel. Auch wenn die Aktivisten im Barrowstown in Brooklyn solche Aufmärsche lächelnd als Screaming at Buildings bezeichnen, Aufläufe für die Massen nicht sehr effektiv, außer für die Breitenwirkung und das Solidaritätsgefühl. Für sie zählen Strategien der Direct Action, Blockaden, Störmanöver, gesprengte Veranstaltungen, die Bereitschaft, sich verhaften zu lassen, in Handfesseln abtransportiert zu werden, um wegen der Ordnungswidrigkeit der öffentlichen Störung einen Nachmittag oder auch eine Nacht im Gefängnis zu verbringen. Zitat, man darf die Aufmärsche nicht unterstützen, sagt Mamdani allerdings. Alexander Ocasio-Cortez und Bernie Sanders ziehen gerade durch die Lande. Die Massen strömen in die Städten für sie. Und nicht nur in den blauen, gerade in den roten Staaten. Ein Unmut mache sich da breit, sagte er, der weit über die Linke hinausgehe. Von jener Firma also, die als Geldmotoren der fossilen Brennstoffindustrie gilt und einst Friedrich Merz als Manager beschäftigte. 173 Milliarden Dollar weniger im Kundenportfolio, das ist auch für einen Geldgiganten wie BlackRock ein schmerzhafter Verlust. 2 Jahre dauerte die Kampagne. Die Presse verschwieg sie weitestgehend. Das schmälerte nicht den Effekt. Es ist ein Moment der Angst in den Zitadellen des Kapitals. Von diesem Aufbruchsmoment zum Sprung in die Gegenwart. Seit Dienstag ist klar, wie weit die Welle trägt. Noch weiter als gedacht. Soran Mamdani ist kein Außenseiter mehr. Er hat jetzt die Vorwahlen gewonnen, die ihn zum Kandidaten der Demokraten für das Amt des New Yorker Bürgermeisters machen. Ein Amt, in dem er sehr viel mehr bewirken kann, als die Geschäfte der Stadt New York zu regeln. Bürgermeister sind in den USA oft eine Bastion gegen die Bundespolitik aus Washington. Sie können Umweltgesetze erlassen, ihre Stadt zur Sanctuary City erklären, zum Schutzhafen für Geflüchtete und illegale Einwanderer. Sie können per lokales Gesetz die Dekrete des Präsidenten aushebeln. In einer Leuchtturmstadt wie New York wäre Soran Mamdani eine Symbolfigur, der danach auch der Weg nach Washington offen stünde. Oh, die Konservativen wissen das. Mit aller Macht haben sie gegen ihn integriert, ihn als Antisemiten verleugnet, weil er das Vorgehen in Gaza als Völkermord bezeichnet, ihn als potenziell staatsfeindlichen Aktivisten skizziert. Selbst die mächtige New York Times machte mit, aber schon fast ein Wunder, es war vergebens. Denn das Amt des New Yorker Bürgermeisters gehört den Demokraten. Die Chance für Kandidaten der Republikaner in der City Hall von New York einzuziehen, sind historisch gering. Wenn Mamdani im November also die Hauptwahl gewinnt, wäre es der erste Sieg eines gerechten Amerika gegen Donald Trump. Das ist nun kein Traum mehr, sondern ein Stück politische Realität. Holy shit, konservativ-rechte und rechtsextreme Amerikaner sind sich darüber bewusst, was das bedeuten würde. Und wisst ihr, was sie deswegen fordern? Sie fordern von Donald Trump, dass er ihn verhaften lässt und abschiebt. Ja. Offene Forderung. Offene Forderung. Der hat jetzt die Vorwahlen gewonnen und da die Wahrscheinlichkeit, dass New York ist unglaublich liberal, unglaublich progressiv. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er mit dem Gewinn der Vorwahlen dann auch Bürgermeister wird. Sehr wahrscheinlich. Wir müssen natürlich abwarten bis November, aber trotzdem ist es sehr wahrscheinlich. Nachdem er jetzt die Vorwahlen gewonnen hat, wird amerikanischen Konservativen und Rechtsextremen und Rechten klar, holy shit, wenn der das gewinnt, das ist schlecht. Darum Forderung, man muss ihn jetzt die amerikanische Staatsbürgerschaft abnehmen und man muss ihn abschieben. Gut. Amerika, Land of the Free? Nee, eigentlich nicht. Das ist jetzt, es ist unironisch, das, was man im Zusammenhang damit liest. Seine Forderungen sind Mietpreisbremse, Mindestlohn von $30, ihr habt richtig gehört, $30. Sanctuary City natürlich. Kampf gegen ICE. Ne? Kampf gegen ICE. Was noch? Kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Und ein paar Sachen noch. Also ist schon sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also wirklich ist ein stabiler Typ. Wenn der im November gewinnt, dann fährt er rein. Ne? Finde ich sehr gut. Das ist eine positive Nachricht aus der Süddeutschen Zeitung. Und ich muss sagen, heute waren wirklich sehr viel positive Nachrichten mit dabei. Also ich möchte fast sagen, fast ausschließlich positive Nachrichten. Und das soll doch mal gut sein. Ne? Sehr, sehr, das klingt doch mal gut. Ich danke euch also auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und das waren die Nachrichten. Dankeschön.